Deutschlandfunk Kultur Breitband.
Wir wollen jetzt über ein Thema reden, das mir in den letzten Wochen immer wieder durch den Kopf gegangen ist. Wir haben ja viel darüber gesprochen, wie Verschwörungstheoretiker ticken, wie Rechte die Corona-Pandemie zur Verbreitung ihrer Ideologie nutzen und wie man klug darüber berichten kann. Ich frage mich aber seit längerem, wie verhält man sich, wenn man ganz privat in der Familie oder im Freundeskreis konfrontiert ist mit Menschen, die völlig anders denken als man selbst und die dann auch noch aus meiner Sicht rote Linien übertreten, weil sie ausländerfeindlich sind oder rechtes Gedankengut vor sich hertragen, einfach menschenfeindlich sind. Was macht man da? Weil darüber berichten ist das eine und das andere ist das ganz persönliche Handeln, wenn man privat damit konfrontiert ist.
Und wer sich jetzt in Sicherheit wähnt, müssen wir leider enttäuschen, denn zumindest statistisch ist es nicht unwahrscheinlich, dass genau das passiert. Der Konfliktforscher Andreas Zick von der Universität Bielefeld hat nämlich in der Taz gesagt, dass solche Konflikte häufig vorkommen dürften. Man müsse davon ausgehen, dass der Riss quer durch viele Familien geht. Und wenn man sich die Zahlen anschaut, sprechen die eben halt dafür, dass das passieren kann. 27% der Deutschen hegen antisemitisches Gedankengut, sagt eine Studie des Jüdischen Weltkongresses. Oder 50% der Befragten neigt zur Abwertung von Asylsuchenden, obwohl deren Zahl rückläufig ist, sagt eine Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung. Es ist also leider so, dass man früher oder später auf so jemanden treffen wird.
Und meine private Empirie hat ergeben, Markus, dass viele das durchwinken, wenn sie in der Familie oder im Freundeskreis auf rechtes Gedankengut stoßen oder auf für einen selbst komplett abwegige Meinungen. Das kann ja auch zu anderen Themen sein. Solange das nicht in konkrete Aktionen mündet, also nur geredet wird, winkt man das auch gerne mal durch. Hast du da auch solche Erfahrungen gemacht, Markus?
Ich hab gerade überlegt, also tatsächlich das Einzige, wo es wirklich sozusagen hart war, weil da jemand also so weit draußen rechts war, dass man fast schon von Nazi sprechen konnte, der war so weit entfernt von dem tatsächlichen Umfeld, mit dem ich Umgang hatte, dass ich einfach dem nie begegnet bin. Und das wäre sozusagen für mich hart geworden, wenn es dazu gekommen wäre, weil dann hätte ich mich in der Verpflichtung gefühlt, da was zu sagen. Ansonsten bewege ich mich in Kreisen, die sozusagen dieser Statistik, die wir gerade vorgelesen haben, insofern nicht entsprechen, dass ich da niemanden habe, der extrem ist, sondern es ist eher so, man ist sich einig darüber, also Rassismus ist schlecht, das ist die große Einigkeit und es ist eher sozusagen, dass man manchmal diskutieren muss, hey, der Gag, den du jetzt gemacht hast, der geht so eigentlich nicht. Also die Erfahrung habe ich schon gemacht, dass sowas passieren kann.
Sprichst du das dann auch an?
Ich spreche das dann auch an, ja.
Ich auch manchmal. Hängt immer ein bisschen vom Thema ab, aber ich bin mir darüber noch nicht so ganz im Klaren, wie weit möchte ich das, wie weit soll man gehen? Und darum habe ich darüber mit dem Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen gesprochen. Er hat nämlich gemeinsam mit dem Kommunikationswissenschaftler Friedemann Schulz von Thun das Buch Die Kunst des Miteinanderredens über den Dialog in Politik und Gesellschaft geschrieben. Und ich dachte mir, er wird wissen, was zu tun ist, wo die Grenzen sind, wie man sich klug verhalten kann. Ich habe ihm erstmal erzählt, dass die ganze Situation bei mir eigentlich das Gefühl auslöst, dass es oft sinnlos ist zu kommunizieren. Also wenn man jetzt vielleicht nicht in der Familie, aber im weiteren Kreis auf Menschen trifft, die völlig anders denken als man selbst, dass die Gesellschaft so ausdifferenziert ist, die Leute in so verschiedenen Welten zum Teil leben, dass ich dann manchmal auch froh bin, wenn ich mit Menschen umgeben bin, die sowieso schon auf einer Wellenlänge liegen mit mir. Und ich habe dann aber auch ein schlechtes Gewissen, weil ich denke, als Zivilgesellschaft müssen wir uns natürlich immer auch privat oder auch in anderen Kreisen einbringen und für das stehen, was wir denken. Und er fand nämlich diese Einstellung zu sagen, oh, ich bin froh, wenn ich damit nicht konfrontiert bin, fand er auch nicht so gut.
Das finde ich eine, wenn Sie gestatten, relativ erschreckende Schlussfolgerung. Ich würde es genau umgekehrt betrachten, auch wenn mir oft oder viel zu oft die Kraft fehlt, mich der Kommunikation mit radikal Andersdenkenden oder Lauten und Wütenden zuzuwenden.
Und er fordert also wirklich, man soll sich bewusst der Situation stellen.
Im Grunde genommen leben wir in einem definierenden Moment der Kommunikationsgeschichte und die Mehrheit der Gemäßigten, und das ist eine Mehrheit, muss sich sehr viel engagierter zuschalten, für eine Sprache der Abkühlung werben. Ich würde sagen, die Mehrheit der Gemäßigten schweigt noch viel zu laut. Und in dieser Situation sich zurückzuziehen, heißt der kleinen, wütenden, pöbelnden Minderheit, der Hassenden, das Feld zu überlassen. Und das hielte ich für fatal.
Das ist natürlich erstmal schön gesagt oder gut gesagt. Eine wichtige Forderung, die Bernhard Pörksen mit folgender Hoffnung verbindet.
Wenn die Mehrheit der Gemäßigten sich mit einer anderen Deutlichkeit zuschaltet, dann wäre sicher das Kommunikationsklima nicht in dem Maße von den Rändern her bestimmbar. Das ist ja etwas, was wir immer wieder beklagen müssen. Es sind die kleinen extremen Minderheiten, die von den Rändern her das Kommunikationsklima bestimmen.
Also ein klares Plädoyer von Bernhard Pörksen, sich einzubringen, den Mund aufzumachen. Und ja, es sind Minderheiten, dafür sprechen auch weitere Zahlen. 21% der Deutschen neigt zu rechtspopulistischen Einstellungen. Bei 42% lässt sich eine Tendenz dazu feststellen. So nochmal die Friedrich-Ebert-Stiftung in einer Studie. Aber andererseits gedacht, so wenig sind das natürlich auch wieder nicht.
Naja, und also mal abgesehen davon, dass mal hin oder her, es bleibt natürlich trotzdem die Frage, es ist ja so unfassbar kompliziert, dass wenn man erstmal in dieser Situation ist, dass man dann überhaupt miteinander reden kann. Warum gelingt das denn so wenig? Hat er da auch irgendwie eine Theorie dazu, wenn diese verschiedenen, ich will es fast gar nicht Ansichten nennen, aber wenn diese Positionen aufeinanderprallen, warum es dann so schwer ist, überhaupt eine gemeinsame Ebene zu finden?
Ja, weil man könnte sich ja fragen, es gab ja auch vorher schon eine Ausdifferenzierung der Gesellschaft. Warum macht es das jetzt so kompliziert? Das ist, meint Bernhard Pörksen, ein Ergebnis der Digitalisierung, der Medienrevolution durch das Internet.
In der Tiefe, würde ich sagen, regiert ein Prozess der Vernetzung, der uns mit immer anderen Weltsichten, großen und kleinen Ideologien konfrontiert. Und diese Ad-hoc-Konfrontation mit immer anderen Perspektiven, die schlicht und einfach eine Überforderung.
Pörksen nennt das den Filter-Clash, im Gegensatz zur Theorie der Filter-Bubble, die wir hier vor einigen Wochen, du erinnerst dich, Markus, ja beerdigt haben.
Also ohne Filter geht es anscheinend nicht.
Nein, okay. Ohne Filter geht es nicht. Das war Ende Januar, als wir darüber sprachen. Und ich erinnere mich, das war noch unmittelbar, bevor die Corona-Pandemie hier in Europa richtig angekommen war. Ich sage das darum, weil Corona in meiner Wahrnehmung nicht nur so etwas wie eine Zeitenwende ist, sondern für Armin Avanessian, er ist Philosoph und politischer Theoretiker, auch eine Art Zeitenwende in der Kommunikation, sage ich jetzt mal mit meinen Worten. Für ihn ist die Corona-Pandemie vergleichbar mit der Informationsüberflutung im Internet bloß potenziert. Er sagt, darum spreche man auch von einem Viro 10 oder einer Infodemie. Dass beides aufeinander trifft, ist neu und steigert nochmal die Wirkung der sozialen Medien.
Aber das ist ja quasi das, was bei Pörksen gerade schon vermutet wurde, also der Filterclash und dann nochmal sozusagen eins obendrauf oder kurz zusammengefasst, das Internet ist an allem schuld.
Es ist die Potenzierung des Filterclashes, okay. So könnte man es auch sagen. Avanessian benutzt hier folgendes Bild. Er meint, auch hier gehe es darum, welche Viren es schaffen. Darum sagt man ja auch viral, eine Information geht viral im Netz. Welche Viren es schaffen, welche Informationen es schaffen, auf eine größere Menge an Menschen überzugreifen.
Wir haben es tatsächlich mit einem biologischen und zugleich einem digitalen Virus zu tun, die sich gegenseitig verstärken und die man nicht einfach trennen kann. Das für den Beobachter, den Philosophen oder Medientheoretiker interessante Phänomen ist ja zu beobachten, wie diese beiden Formen von Epidemien, also die virale und die biologische, einander beeinflussen.
Denn die neue Situation sei, meint er, dass es jetzt noch schwieriger ist, wahr und falsch voneinander zu unterscheiden. Und zwar liege das daran, dass
sich nämlich gar nicht mehr sicher feststellen lässt, was denn eine wahre Aussage ist, was denn ein gemeinsamer Nenner ist, wenn nämlich korrekte Vorhersagen sich, solange sie richtig sind und zu entsprechenden Maßnahmen führen, die dann auch befolgt werden, dass sich diese korrekten Vorhersagen dann im Glücksfall als falsch erweisen. Das ist sozusagen ein Paradox, das natürlich zusätzlich dazu beiträgt, dass eine Einigung schwierig ist.
Und hinzu kommt, meint Armin Avanessian, dass durch die Algorithmisierung der Gesellschaft diese mehr und mehr von der Zukunft ausgesteuert wird, dass es immer mehr Wissen gibt über Entwicklungen in der Zukunft oder Annahmen über Entwicklungen in der Zukunft durch Predictive Software, die dann retroaktiv auf die Gegenwart zurückwirkt. Wir kennen das aus der Polizeiarbeit, Predictive Policing, oder es gibt auch präemptive Kriege. Und ein anderes Phänomen, das dazu passt, nennt Avanessian Premediation, also die Angewohnheit der Medien, in die Zukunft zu schauen. Und das bedeutet Folgendes.
Dass Medien sozusagen fast obsessiv damit beschäftigt sind, was passiert als Nächster? Wo ist der nächste Terroranschlag? Was ist der nächste Irrsinn, den der Donald Trump verzapft? Und die momentane Krise ist natürlich der Idealfall für diese Art von medialer Aufmerksamkeit. Das heißt, dieser ständige nervöse Erregungszustand, in dem wir aufgrund unserer medialen Disposition leben, diese mediale Angreifbarkeit und Verletzlichkeit, der wir unterliegen, die wird natürlich ideal getriggert von dem Virus, von dem wir ständig nicht wissen, sozusagen, wie verbreitet er sich, was passiert als nächstes. Wir sind konfrontiert mit nicht-linearen, exponentiellen Entwicklungen, mit denen wir größte Probleme haben, sie wirklich mental und auch als Gesellschaft kulturell zu verarbeiten.
Und deshalb weiß man manchmal auch gar nicht, wenn politische Entscheidungen getroffen werden oder wissenschaftliche Statements abgegeben werden, sind die jetzt beschreibend oder prädiktiv oder was die Politik betrifft, sind die präemptiv, also stellen sie eine bestimmte Wirklichkeit überhaupt erst her, von der behauptet wird, dass sie ansonsten eintreten würde. Will sagen, wir haben also eine komplexe Verwirrung bisher vermuteter klarer Grenzen zwischen Wissen, Wissenschaft, Politik und Medien. Und wenn du sagst, das Internet ist an allem schuld, ist natürlich nicht so. Aber es erschwert natürlich die Situation nochmal extrem.
Aber wenn man das alles bedenken wird, wird die Diskussion ja sehr langsam, weil das sind ja Punkte, die muss man dann jedes Mal erstmal zur Kenntnis nehmen und verarbeiten, wenn man versucht zu verstehen. Und das muss man dann auch erstmal wollen, wie andere denken. Und obendrauf noch muss man, beeinflusst das ja auch das eigene Denken, das muss man auch noch berücksichtigen.
Ja, das stimmt, aber darüber habe ich lange nachgedacht. Es ist wirklich sehr verwirrend, aber ich finde auch ein bisschen, dass es einen auch selbst entlasten kann, weil man feststellt, die Situation ist schwierig.
Wir reden hier bei Breitband gerade darüber, wie man auch im privaten Bereich gegenreden kann gegen Hassrede, Fake News oder Verschwörungserzählungen. Genauer gesagt, wir wollen darüber reden, denn bislang ging es darum, wie sehr sich die Kommunikationssituation verändert hat durch die digitalen Medien, aber auch wie schwer es geworden ist durch die Corona-Pandemie, die alle das noch verstärkt, auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen.
Und die Frage lautet, wie kommuniziert man nun eigentlich? Und zuerst muss man sich selbstkritisch prüfen, ob man das überhaupt will. Also will man im privaten Rahmen solche Sachen überhaupt diskutieren, ob man überhaupt zum Gespräch bereit ist oder ob man nicht einfach nur dem anderen seine Sicht aufdrücken möchte, Markus. Kannst du das für dich beantworten?
Also ja, und ich glaube, der Sicht aufdrücken ist da richtig. Aber andererseits zu sagen, ist das auch ein Punkt, du hast vorhin von einer roten Linie gesprochen und Rassismus ist halt sowas, da möchte ich jemanden meine Sicht aufdrücken, dass Rassismus nicht geht. Da bin ich auch tatsächlich nicht verhandlungsbereit. Ich bin bereit, darüber zu sprechen, warum man das glaubt und wie man davon wegkommt. Aber mehr nicht.
Und das ist ein bisschen das Problem, dass es dann auch schwierig ist, wirklich ins Gespräch zu kommen, wenn man von vornherein schon überzeugt ist, man hat recht. Es gibt aber Tools, wie man das besser machen kann. Der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen beschreibt das Vorgehen, wie man das für sich herausfinden kann, wie man es richtig machen kann, so.
Man soll den anderen immer verstehen, das ist die erste Stufe. Egal, ob man ihn als Gegner begreift oder nicht. Verstehen ist immer notwendig. Hat man Verständnis, kann man seine Motive und Empfindlichkeiten nachvollziehen, das ist eine zweite Frage. Und die dritte Frage lautet, ist man einverstanden? Also diese drei Stufenunterscheidung von Verstehen, Verständnis und Einverständnis, die hilft mir selbst, um mir klar zu werden. Bin ich eigentlich zu einem wirklichen Dialog mit dem anderen bereit? Und ich halte diese Klärung der eigenen Dialogbereitschaft aus einem sehr einfachen Grund für außerordentlich wichtig. Menschen merken es, ob der Dialog und die Gesprächsangebote bloße Behauptungen sind oder ob man es ernst meint.
Es geht also nicht mehr darum, jemanden nur aufzuklären, also zu sagen, hey, du siehst das falsch, hier sind die Gegenargumente, sondern die Frage ist aus Pörksens Sicht vielmehr, will ich mit dem anderen wirklich reden, will ich mich in seine Welt begeben und wie gehe ich dabei vor?
Aus meiner Sicht muss Aufklärung heute nicht von der Philosophie her gedacht werden, sondern ganz wesentlich von der Psychologie und der Medienanalyse her.
Und wenn wir auf die Psychologie schauen, dann geht es natürlich nicht nur um den Blick auf einen selbst, sondern auch auf das Gegenüber. Gerade wenn es Verschwörungstheorien, Verschwörungstheorien geht, da hat Pia Lamberti, Sozialpsychologin an der Universität Mainz, bestimmte Mechanismen beobachtet, wie Menschen zu Verfechtern von Fake News werden können. Den Kollegen vom Deutschlandfunk sagte sie dazu Folgendes.
Es ist erstmal so, dass immer dann, wenn Menschen einen Kontrollverlust erleben und die Corona-Pandemie ist so quasi ein Prototyp von Kontrollverlust, dass sie dann mehr an Verschwörungstheorien glauben. Das heißt, in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, ich kann keinen Einfluss auf die Geschehnisse nehmen, versuche ich das psychologisch zu machen, indem ich Muster sehe, wo vielleicht auch keine sind.
Das sind erstmal die allgemeinen Mechanismen, die da ablaufen. Und konkret passiert bei Verfechtern von Verschwörungstheorien Folgendes, so Pia Lamberti.
Man kann sich darüber natürlich auch selber aufwerten. Man ist die Person, die die Wahrheit sieht, während die anderen nicht wissen, was eigentlich gerade passiert. Das konnten wir in der Forschung auch zeigen, dass der Glaube an Verschwörungstheorien mit einem Bedürfnis nach Einzigartigkeit einhergeht. Das heißt, umso mehr ich das Bedürfnis habe, aus der Masse herauszustechen, umso wahrscheinlicher glaube ich auch an Verschwörungstheorien.
Wir sehen also, wie kompliziert das ist. Und Armen Avanassian, Philosoph und politischer Theoretiker, sagt, wir müssen uns trotzdem die Mühe machen zu schauen, ob es zum Beispiel einen rationalen Kern gibt, wenn Menschen etwas beklagen oder behaupten.
Es gibt ja genügend Gründe und ausreichend Indizien, den momentanen politischen Status quo als, sagen wir mal, suboptimal zu bezeichnen, aber andere und bessere Erklärungen zu finden. Die Frage ist sozusagen, ob das völlig abgefahren ist und gar keinen sozusagen Moment von Realität hat oder ob es sozusagen korreliert mit bestimmten Elementen und Beobachtungen, die durchaus einen Realitätsgehalt haben, die aber falsch erklärt werden, weil globale ökonomische, medientheoretische Zusammenhänge nicht ausreichend verstanden sind.
Dafür braucht es auch wieder sehr viel Wissen. Also mir geht es zum Beispiel oft so, dass ich gar nicht richtig argumentieren kann, weil mir dann manchmal die Fakten fehlen, wenn jemand etwas behauptet, wovon ich noch nicht gehört habe. Also insofern ist das mit dem anderen Reden für mich nicht nur eine Frage der Psychologie, wie Bernhard Pörksen sagt, sondern auch der Aufklärung. Was nützt einem alle Empathie, wenn einem Fakten und Argumente fehlen? Also ich fasse mal zusammen, was man braucht, ist eine realistische Selbstreflexion. Will ich überhaupt mit dem anderen reden? Das kann man gut überprüfen. Dann sind gewisse Kommunikationstechniken wichtig, über die haben wir jetzt noch nicht sprechen können, wie zuhören oder auf jemanden eingehen. Und dann muss man eigentlich auch, finde ich, extrem gut vorbereitet sein, Fakten und Zusammenhänge darstellen können. Und also muss wirklich was auf der Tasche haben da.
Ja, mir fällt noch ein, man muss halt auch konfliktfähig sein. Man muss robust genug sein, das auszuhalten und das kommt mir ein bisschen komisch vor. Also ich kann das bei ganz vielen Diskussionen, kann ich als Forderung nachvollziehen, aber gerade wenn es so Extreme geht, ich glaube, ich bin zu unversöhnlich dafür. Und das zeigt mir auch sozusagen, wie aufwendig zeitlich und emotional sowas wäre, wenn man das dann wirklich ernsthaft angehen wollte.
Also zu unversöhnlich heißt, du willst nicht wirklich die Sicht des anderen nachvollziehen.
Also diese Drei-Stufen-Ordnung sozusagen, die endet beim Verständnis. Ich kann vielleicht noch verstehen, wie jemand, also aus welchen Gründen jemand rassistische Ansichten hat, aber ich werde niemals damit einverstanden sein. Niemals.
Okay, heißt aber, Verständnis heißt nicht einverstanden sein. Ne? Verständnis heißt schon, dass man
die Motivation nachvollziehen kann, warum jemand vielleicht sozusagen da steht, wo er steht. Das ist mir schon klar geworden, aber wenn ich das sozusagen richtig verstanden habe, geht es ja auch darum, zu dem Einverständnis zumindest theoretisch bereit zu sein, also eine offene Diskussion zu führen, und die kann ich eben nicht führen. Ich kann genau, wie Avanassian sagt, sozusagen darüber reden, sind da vielleicht Zusammenhänge irgendwie hergestellt worden und daran liegt es, aber ich bin nicht bereit, das in Frage zu stellen, also ein humanistisches Menschenbild in Frage zu stellen.
Es gibt natürlich auch rote Linien, das ist klar, die man nicht übertreten will, aber ich glaube, diese starke Emotionalität, die jetzt auch schon ein bisschen durchkommt und aber
auch... Ich weiß
auch
gar nicht, was du meinst.
Und aber auch der Aufwand, der da drin steckt, so einen Dialog, so ein Gespräch zu führen, dem anderen zu folgen, in alle Wirrungen und alle Ecken und Enden hinein, das ist etwas, das man sich vielleicht wirklich fragt, ist es mir diese Investition wert? Ist es mir die Beziehung wert? Ist es mir die Demokratie wert? Also es geht auch um eigenen Werte, über die man sich klar werden muss.
Das stimmt aber dann auch doppelt, ne? Weil es geht ja sozusagen nicht nur um das eigene Menschen- und Weltbild, das man transportiert, sondern auch die Frage, inwieweit bin ich bereit, Grenzen aufzumachen und Menschen hereinzulassen, um überhaupt mit ihnen reden zu können. Und ich glaube, das ist wirklich noch schwieriger zu hinterfragen, als sich über seine eigene Position in der Welt klar zu werden. Da brauche ich jetzt mal ein bisschen Zeit, um ausführlicher darüber nachzudenken. Ein Glück, dass die Sendung vorbei ist.